Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag hat heute in einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust erinnert. In einer sehr persönlichen Rede berichtete der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki aus seiner Zeit im Warschauer Ghetto. Die Eltern und der Bruder von Reich-Ranicki waren von den Nazis ermordet worden. Anlass des Internationalen Gedenktages ist die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 67 Jahren.
Marcel Reich-Ranicki, in der Zeit nach dem Krieg hat er den Deutschen die Liebe zur Literatur nahegebracht. Im Krieg, während des Holocaust, haben ihn die Deutschen als Juden verfolgt und verschleppt. 1940, im Alter von 20 Jahren, wird Reich-Ranicki ins Warschauer Ghetto deportiert und dort gemeinsam mit 500.000 Juden interniert. Im Ghetto herrschen unmenschliche Zustände. Ab 1942 beginnen die deutschen Besatzer mit dem Transport der Bewohner in die Vernichtungslager. In seiner Rede beschreibt Reich-Ranicki seine Erlebnisse am 22. Juli 1942. An diesem Tag wurde der Befehl zur Deportation der Juden aus dem Warschauer Ghetto erlassen.
Aber ich weiß sehr wohl, welches Gefühl uns überkam. Angst vor dem, der sich in den nächsten Tagen ereignen soll.
Für Reich-Ranicki war sofort klar, welches Schicksal die Juden erwartete, auch wenn die deutschen Besatzer es mit dem Wort Aussiedlung verschleiern wollten.
Die Aussiedlung aus Warschau, sie hatte nur ein Ziel, sie hatte nur einen Zweck, den Tod.
Reich-Ranicki gelang die Flucht, er ist einer der wenigen Überlebenden des Warschauer Ghettos. Mit 91 Jahren ist er mittlerweile auch einer der letzten Zeitzeugen der Judenvernichtung. So wird es immer schwieriger, gerade für Jugendliche, die authentische Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten.
Ja, es ist wirklich zum Teil auch schlimm, dass andere wirklich vergessen, was hier zum Teil mal passiert ist. Und die Unwissenheit ist wirklich zum Teil sehr groß.
Was definitiv richtig ist, ist Gedenken einfach, damit es fortgesetzt wird und damit sowas nie wieder passieren kann.
Allerdings sollte sich die Erinnerung an den Holocaust für die Zeit in der Zukunft ohne lebende Zeitzeugen nicht auf Gedenkstunden im Bundestag reduzieren.
Die Vorstellung, wenn wir einmal im Jahr uns an diese Ereignisse erinnern, dann ist auch gut, wäre eben die Verabschiedung von genau der Verantwortung, die ich meine und die ich auch bei den jungen Leuten mit besonderem Respekt beobachtet habe.
Marcel Reich-Ranicki hat eigene Vorstellungen für die deutsche Erinnerungskultur. Er verbindet sie mit den Namen Thomas Mann und Adolf Hitler. Als Überlebender des Holocaust wünscht er sich, dass die Deutschen ihre Literatur nicht vergessen und die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht verdrängen.
Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz gilt als Symbol für den Holocaust, den systematischen Mord an den Juden Europas. Einen Hintergrund dazu finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Eine neue Studie hat den koalitionsinternen Streit über die Vorratsdatenspeicherung verschärft. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut kommen zum Ergebnis, dass das Speichern von Telefon- und Internetverbindungsdaten keinen messbaren Nutzen für die Aufklärung von Verbrechen hat. Das ursprüngliche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung war 2010 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Seitdem ringen Union und FDP um eine Neuregelung.
Wie tief der Graben zwischen Gegnern und Befürwortern der Vorratsdatenspeicherung inzwischen ist, zeigte ein Treffen der Datenschützer von Bund und Ländern mit Politikern und Vertretern der Ermittlungsbehörden. Der Riss geht auch mitten durch die Regierungskoalition von Union und FDP.
In einer Regierungskoalition geht nur das, was beide Koalitionspartner mitmachen. Wenn ein Koalitionspartner sagt, Vorratsdatenspeicherung gibt es mit uns nicht, gibt es halt keine.
Eine europäische Richtlinie verpflichtet Deutschland zur Speicherung der Telefon- und Internetdaten aller Bürger für ein halbes Jahr. Per Gerichtsbeschluss sollen sie bei der Ermittlung schwerer Straftaten freigegeben werden. Dagegen stemmt sich die Bundesjustizministerin. Aus einer Studie im Auftrag ihres Ministeriums schließt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Vorratsdatenspeicherung sei unnötig.
Das Max-Planck-Institut hat eben nachgewiesen, dass es keine wirklich bewiesenen Schutzlücken gibt, wenn man die Vorratsdatenspeicherung nicht hat.
Der Verfasser der Studie geht nicht so weit. Eine höhere Aufklärungsquote durch Vorratsdatenspeicherung sei zwar nicht messbar, aber
Das schließt natürlich nicht aus, dass es einzelne Fälle gibt und auch Fälle in einer durchaus bedeutsamen Zahl, in der die Verkehrsdaten zum Ermittlungserfolg beitragen oder beitragen könnten.
Das Bundeskriminalamt hält die Vorratsdatenspeicherung für notwendig. So hätten zum Beispiel bei den Ermittlungen zum Zwickauer Terrortrio die Verbindungsdaten wichtige Hinweise auf ein braunes Netzwerk liefern können und die Überführung der Mittäter erleichtert.
Insofern sind wir jetzt ganz mühsam dabei, seit Monaten, das Ende ist überhaupt nicht absehbar, dieses Kommunikationsgeflecht aufzuschlüsseln. Und wir können letztlich nicht beweisen, wer mit wem kommuniziert hat. Das heißt, Sie haben auch ganz andere Beweismöglichkeiten, wenn Sie wissen, dass jemand mit jemandem gesprochen hat, sodass er dann in der Vernehmungssituation sich ganz anders darstellen muss.
Es gibt derzeit wenig Hoffnung auf einen schnellen Gesetzentwurf.
Die Bundeskanzlerin hat bislang auf ein Machtwort verzichtet und beschränkt sich auf den Hinweis, ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sei notwendig und entspreche europäischen Vorgaben. Die FDP sieht wichtige Grundrechte in Gefahr und will den immer schärferen Angriffen aus den Reihen von CDU und CSU widerstehen. Ein Ende des Koalitionskonflikts um die Vorratsdatenspeicherung ist nicht absehbar.
Die US-Regierung hat massive Kürzungen beim Militär angekündigt. Die Zahl der Heeressoldaten solle in den kommenden Jahren um rund 70.000 auf 490.000 Mann reduziert werden, sagte Verteidigungsminister Panetta gestern. Die amerikanische Militärpräsenz in Europa werde heruntergefahren. Das Pentagon rechnet mit Einsparungen von umgerechnet mehreren hundert Millionen Euro.
Schneller, flexibler, schlagkräftiger. So soll Amerikas Armee der Zukunft sein. Und sie muss billiger werden. Das spüren auch die Europäer, wohl allen voran die Deutschen. Der Stabschef der Armee lächelte vielsagend, wollte aber nicht bestätigen, dass es sich bei den europäischen Standortschließungen um Baumholder und Grafenwöhr handelt, auch wenn das wahrscheinlich ist. Nur, dass es 2013 und 2014 passieren soll. In ein paar Wochen wird es bekannt sein. Das alles ist eine erhebliche Neuausrichtung für die Supermacht. Amerikas Armee nach den Anschlägen des 11. September 2001 teuer aufgerüstet muss schrumpfen. Besonders betroffen das Heer und die Marineinfanterie. Rund 100.000 Soldaten weniger wird es in 5 Jahren geben. 2 teure Landkriege auf einmal nicht mehr machbar, sagt der Präsident. Teure Waffenprogramme wie der neue Tarnkappenjet F-35 sollen zeitlich gestreckt werden. In 10 Jahren soll das fast 500 Milliarden Dollar einsparen. Unser Militär wird flexibler sein, beweglicher und technisch auf absolut höchstem Stand, beschreibt der Pentagon-Chef auch den Strategiewechsel, der hinter der Schrumpfkur steht. Auch dank der Drohnen, die mehr und mehr Einzug in Amerikas Kriegsführung halten, so will Panetta auf die Bedrohung auch außerhalb der konventionellen Kriege reagieren.
Das Sparpaket muss noch durchs Parlament. Einfach wird das nicht, denn schon mehren sich die Stimmen auf Republikanerseite, die Obama bezichtigen, er gefährde die Sicherheit Amerikas. Und mit Angst lässt sich trefflich Wahlkampf machen.
Noch hält sich das US-Verteidigungsministerium mit Einzelheiten zu den Standortschließungen bedeckt. Es sollen aber laut einer US-Militärzeitung 2 schwere Panzerbrigaden in Deutschland abgezogen werden. Die USA haben mit etwa 60.000 Soldaten das größte ausländische Kontingent in Deutschland. Es gibt 21 größere US-Stützpunkte. Jetzt sollen tausende GIs abgezogen werden, voraussichtlich aus Grafenwöhr und Schweinfurt sowie aus Baumholder.
Eine schlechte Nachricht tut weh, auch wenn man mit ihr rechnen musste. Baumholder, die größte US-Garnisonsstadt außerhalb der USA, verliert wohl eine Infanteriebrigade mit 3.800 Soldaten. Sogenannte rotierende Truppen sollen zwar nachrücken, und doch ist der drohende Abzug ein schwerer Schlag für die Kleinstadt in der strukturschwachen Westpfalz.
Wenn es weniger Truppen hier gibt in Baumholder, wird es weniger Kaufkraft geben. Es wird weniger Wohnungen gemietet, vermietet werden. Es werden weniger Häuser nachgefragt. Es werden weniger Amerikaner in der Stadt sein, um dort ihr Geld auszugeben, in Restaurants zu sein, dort was zu trinken.
Seit 2 Generationen leben die Deutschen hier gut und gerne von und mit ihren Amerikanern. Insgesamt sind es mit Familien und Zivilisten mehr als 13.000. Gut 3-mal so viele wie Baumholder Einwohner hat.
Für das ganze Umfeld ist es eigentlich eine Katastrophe, meiner Ansicht nach.
Der Amerikaner ist der hauptste Kunde hier von uns.
Dann aber, OB, dann gehen die Lichter aus.
Auch in Bayern haben die neuesten Abzugspläne Besorgnis ausgelöst. Aus Grafenwöhr und Schweinfurt soll ebenfalls eine Infanteriebrigade abgezogen werden. Grafenwöhr soll aber, wie Baumholder, als dauerhafter Standort erhalten bleiben. Die US-Armee hatte hier knapp 1 Milliarde US-Dollar investiert.
Wenn kein Ersatz kommt für die Brigade, wird zumindest ein Teil leer stehen. Und unsere Bemühungen laufen ja dahingehend, hier Ersatz zu finden. Und wir hoffen, dass es gelingen wird.
Home of the Champions, Heimat der Sieger, wird Baumholder genannt. Die deutschen Nachbarn der Champions hoffen, dass am Ende nicht sie selbst die Verlierer sein werden.
Der deutsche Staat hat im vergangenen Dezember so viele Steuern eingenommen wie noch nie zuvor in einem einzelnen Monat. In die Kassen von Bund und Ländern flossen 70,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von 4,1%. Der Bund hatte den Haushaltsabschluss für 2011 bereits vorgelegt. Wegen der guten Steuereinnahmen ist die Neuverschuldung deutlich niedriger ausgefallen als geplant. Das Finanzministerium dämpfte aber Erwartungen an mögliche Entlastungen. Das vergangene Jahr sei überdurchschnittlich gut verlaufen. EU-Kommissionspräsident Barroso hat von den EU-Staaten weitere Unterstützung für Griechenland gefordert. In Brüssel sagte er, sollte Griechenland zahlungsunfähig werden, wäre dies ein großes Problem für die gesamte Eurozone. Euro-Gruppenchef Juncker forderte die Euro-Staaten auf einen Teil ihrer Forderungen an Griechenland zu verzichten. Ein Schuldenerlass nur der privaten Gläubiger werde nicht reichen, sagte Juncker auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die US-Ratingagentur Fitch hat am Abend die Kreditwürdigkeit mehrerer Euro-Länder herabgestuft. Betroffen sind Italien, Spanien, Belgien, Zypern und Slowenien.
In Bochum haben tausende Beschäftigte von ThyssenKrupp für den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen demonstriert. Der Aufsichtsrat des größten Stahlproduzenten in Deutschland will kommende Woche offenbar entscheiden, ob die traditionsreiche Edelstahlsparte an den finnischen Konzern Outokumpu verkauft werden soll. Die IG Metall fordert unter anderem, bei einer Übernahme auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Längerfristig fürchtet die Gewerkschaft den Verlust von bis zu 2.500 Jobs.
Das mächtigste UN-Gremium, der Sicherheitsrat, wird sich am Abend mit der fortdauernden Gewalt in Syrien befassen. Bislang sperren sich allerdings die Vetomächte China und Russland gegen Strafmaßnahmen gegen die Regierung von Präsident Assad. Beobachter sehen eine deutliche Zunahme der Gewalt in Syrien. In der Provinz Homs sollen innerhalb von 2 Tagen mehr als 50 Menschen getötet worden sein, unter ihnen auch Kleinkinder.
Hama im Nordwesten Syriens. Schwere Gefechte zwischen Sicherheitskräften des Assad-Regimes und Oppositionellen. Kurz vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats heute Nacht wehren sich Regimegegner, wie hier in einem Vorort von Damaskus, gegen die massive Gewalt der Regierungstruppen und fordern das Recht auf Selbstverteidigung. Auch in der Hochburg der Opposition in Homs gehen die Menschen auf die Straßen und protestieren erneut gegen das Regime. Das sollen diese Aufnahmen belegen. Der Leiter der arabischen Beobachtermission Adabi, hier letzte Woche in Damaskus, sprach heute von einer dramatischen Eskalation der Gewalt in Syrien. Seit 4 Tagen habe sich die Lage zugespitzt. Am Tahrirplatz in Kairo treffen sich regelmäßig oppositionelle Exilsyrer. Auch sie sind sehr besorgt. Einer der Regimekritiker ist Mohammed al-Abud. Nach eigenen Angaben war er mehrfach inhaftiert und wurde gefoltert. In Homs und Hama verüben die syrischen Sicherheitskräfte Massaker, die unbeschreiblich sind. Und die internationale Gemeinschaft, Arabische Liga und UNO räumen dem Regime weiterhin Fristen ein, um solche Verbrechen zu begehen. Die syrische Auslandsopposition hält die soeben um einen Monat verlängerte Beobachtermission der Arabischen Liga für sinnlos, weil das Blutvergießen in ihrer Heimat nicht gestoppt werden konnte. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bereits mehr als 5.400 Menschen ums Leben gekommen.
2 Wochen nach dem Unglück der Costa Concordia bietet die italienische Reederei Passagieren Entschädigungszahlungen an. Wer unverletzt blieb, soll 11.000 Euro bekommen. Bei Verletzungen oder Todesfällen soll es separate Regelungen geben. Am Wrack laufen unterdessen die Vorbereitungen für das Abpumpen des Öls. Morgen könnte damit begonnen werden. Experten gehen davon aus, dass die Aktion 4 Wochen dauert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. Januar.
Auch das Wochenende über muss stellenweise noch mit Schnee gerechnet werden. Dabei sinken von Tag zu Tag die Temperaturen und nächste Woche erwartet uns mehr und mehr Dauerfrost. In der Nacht schneit es im Süden Baden-Württembergs und in Bayern etwas, an den Alpen bis zu 10 cm Neuschnee. In den Niederungen auch Schneeregen, an der Nordsee einzelne Schnee- oder Regenschauer. Am Tag schneit es im Süden und Osten hier und da weiter, sonst neben dichten Wolken auch freundliche Abschnitte und es ist meist trocken. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig, meist aus Ost bis Nordost. Heute Nacht 2 Grad am Rhein und minus 7 Grad im Osten, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag minus 4 Grad an der Oder und 6 Grad am Niederrhein. Am Sonntag schneit es stellenweise etwas, im Südwesten Schneeregen, im Osten lockert es auf. Am Montag im Südwesten hier und da etwas Schnee, sonst wird es immer freundlicher. Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro. Darin ergreifende Rede, Marcel Reich-Ranicki erinnert an den Holocaust und US-Truppenabzug, die Zukunft der deutschen Standorte.